Eine neue Folge, Anpfiff 15:30, der Fußball-Podcast, ist online. Es wird ein wilder Ritt durch den vergangenen Bundesligaspieltag. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Zuhören.
Deutschland, hallo Deutschland, hier ist Finnland.
Ja, hallo nach Finnland, hallo Tobi. Schön, dass du dich dazu gestaltet hast, trotz Urlaub. Wie ist die Lage in Finnland? Kalt, schon eingefroren?
Du wirst es nicht glauben, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so abnormal gefroren. Heute tagsüber hatten wir knackige minus 22 Grad, ein bisschen Sonnenschein, aber du bist nach Viertelstunde, 20 Minuten, du kannst noch so dick eingepackt sein, also irgendwo frierst du immer. Also es ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und da bist du dann wirklich froh, wenn du dann mit deiner Freundin dann mehr oder weniger auch mal kurz mal irgendwo reingehen kannst und dich wieder etwas länger aufwärmen kannst.
Wart ihr denn schon in der finnischen Sauna?
Die finnische Sauna steht in den nächsten Tagen auf dem Programm. Ich werde eventuell gleich hier im Hotel nach unserem Podcast vielleicht mal saunieren gehen, aber ansonsten, ja, Finnland ist ja bekannt dafür. In Tampere ist die Sauna-Hauptstadt Europas, gefühlt 50 Saunen da, öffentliche. Vielleicht werden wir da mal einkehren, mal schauen. Heute ist dann wieder die Polarlichterjagd angesagt, auf jeden Fall. Da hatten wir gestern Abend nämlich leider Pech gehabt, da waren wir knapp 3 Stunden im Auto unterwegs, sind dann von Spot zu Spot gefahren, wo dann gerade laut den ganzen Apps was hätte sein können, aber leider nicht war, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit auf jeden Fall.
Ja, und vom Sport hast du sicherlich auch ein bisschen was mitbekommen, oder ist es in Finnland eher so, dass dort Ski oder der Wintersport generell dominiert?
Vom Sport habe ich auch ein bisschen was mitgekriegt, Gott sei Dank klappt das mit den Lizenzen ja hier in Finnland, sowohl die Konferenz als auch Topspiel, hat alles funktioniert. Was allerdings nicht so gut funktioniert hat über der Zone, da hat es ein bisschen gehakt, war der Super Bowl, aber den habe ich dann gestern Abend auf Finnisch mir angeschaut.
Ja, ich glaube, wir können aber allen Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, heute werden wir nicht über Football sprechen, sondern über die Bundesliga, die hat hier einiges zu bieten. Aber ja, ich habe den Super Bowl nicht gesehen. Ich habe nur erfahren, dass auf jeden Fall Taylor Swift auch gewonnen hat mit ihrem Ehemann oder mit ihrem Verlobten. Also ich glaube, das hat ja schon die Schlagzeilen dominiert heute, in Deutschland zumindest.
Ja, richtig. Es war auf jeden Fall ein, ja, leider ist Fabi gerade noch nicht bei uns, auf jeden Fall ein deutlich spannenderes Spiel als das ein oder andere Bundesligaspiel am Wochenende.
Ja, und ich bin mal gespannt, wann Fabi sich das zuschaltet. Ich glaube, wir haben heute einiges zu besprechen. Das Topspiel, klar, steht über allem. Und da wird sicherlich der Edelfan aus Nordrhein-Westfalen sicherlich einiges zu sagen haben.
Ja, da gehe ich auch mal stark von aus. Da ist er auch schon. Kaum sind wir beim Thema Topspiel, schaltet der Fabi sich zu. Guten Abend, Fabi.
Hallo, guten Abend. Ich dachte schon, ich komme absichtlich ein paar Minuten später, dass ich weniger über das vermeintliche Topspiel sprechen muss.
Nein, du hast nichts Großartiges verpasst. Also er hat mich gerade nur mal kurz nach meinen ersten Eindrücken vom Urlaub gefragt.
Und, ach ja, die habe ich verpasst, nachdem du ja auf WhatsApp-Nachrichten nicht mehr antwortest.
Du, ich bin so viel beschäftigt mit Handschuhen, da ist ja mit Handy rausholen immer so eine Sache. Da ist eine Nachricht geschrieben, da sind die Hände eingefroren. Also ist sehr, sehr kalt. Ich habe zum Sohn gerade schon erzählt, minus 23 Grad tagsüber, ist schon ziemlich knackig kalt.
Das hört sich danach an. Aber gab es denn die Lichter zu sehen, die Polarlichter bisher? Oder?
Also wir haben uns gestern das erste Mal auf die Jagd gemacht. Da waren wir noch in der Stadt Oulu. Da war es laut Radar auf jeden Fall eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit. Dann sind wir zu dem einen oder anderen Spot gefahren, wo hätte was sein können. Aber leider kein Glück gehabt. Nach 3 Stunden haben wir uns dann auch wieder auf den Weg gen Hotel gemacht, weil irgendwann ist man selbst im Auto dann durchgefroren. Und wir werden wahrscheinlich heute Abend dann nochmal uns hier auf den Weg machen. Mittlerweile sind wir in Rovaniemi. Und ja, da waren gestern zumindest ziemlich viele Polarlichter zu sehen und vielleicht haben wir heute dann auch das Glück.
Ich drücke die Daumen auf jeden Fall.
Cool. Heute waren wir immerhin schon mal im Santa Claus-Dorf. Von daher, von hier ist da sein Dorf, von wo er dann startet und die Weihnachtsgeschenke verteilt Ende des Jahres. Und ich werde euch beiden auf jeden Fall auch eine Postkarte von hier aus schreiben.
Ja, die kommt dann, glaube ich, sogar tatsächlich an Weihnachten dann auch erst an, ne? Oder auch nicht.
Wer weiß, wer sich da jetzt verabschiedet hat. Ob Tobi...
Ciao, Tobi. Danke für die Postkarte. Gut, ja, dann hätten wir das Thema auch schon mal erledigt. Tobi ist raus. Sören, was machen wir dann?
Gute Frage. Ich glaube, wir starten erstmal. Wollen wir erstmal mit dem Verfolger starten? Wollen wir erstmal mit Dortmund starten? Klar, ist nicht ganz Verfolger, aber den vermeintlichen Konkurrenten von Bayern.
Mit dem geschenkten Heimspiel am Freitagabend, gefühlt zumindest nach den letzten Jahren. Darf man das so ausdrücken? Ich glaube schon, oder?
Es gibt, glaube ich,
kann man auf jeden Fall so ausdrücken, das würde ich sagen.
Es gibt dieses eine Auswärtsspiel für den SC Freiburg, wo man hinfährt, ja, sich die Klatsche abholt oder die Niederlage und wieder nach Hause fährt und dann weitermacht. Ne? Eigentlich alles so wie immer, nur nicht so deutlich wie die letzten Jahre.
Jetzt hat er uns wieder überfallen.
Das wird heute eine spektakuläre Folge, glaube ich.
Ja, das ist, glaube ich, alles ein bisschen zeitversetzt, sag mal. Deswegen. Aber mach gerne weiter, ich höre da mal zu.
Also gut, also ich muss dazu sagen, tatsächlich im Vorfeld auch, ich meine das gar nicht böse, aber ich glaube, das war das langweiligste Freitagabendspiel, nicht wegen Dortmund, nicht wegen Freiburg, sondern einfach, weil es die letzten Jahre immer eine sowas von dermaßen klare Angelegenheit war und für die Freiburger einfach dort nichts zu holen gab. Und genau so war es dann am Freitagabend eigentlich auch wieder, würde ich behaupten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile 15 zu 2 Spiel, was die Dortmunder jetzt 14 Sieger, ein Unentschieden. Also, ja, was soll man da sagen? Aber man hat beim BVB auf jeden Fall auch gesehen, dass deutlich mehr Tempo, mehr Spielfreude im Spiel war als noch in den letzten Wochen, oder? Klar, du hast von einem dankbaren Gegner mit Freiburg gesprochen, aber wollen jetzt nicht alles schlecht machen beim BVB.
Ja, ich glaube, sie haben sich in den letzten Wochen auch so ein bisschen, dieses Selbstverständnis eingespielt. Klar, der Auftakt in die Restrunde war natürlich relativ dankbar. Freiburg eigentlich immer ein unangenehmer Gegner, finde ich. Aber das haben sie wirklich in der souveränen Art und Weise, glaube ich, das kann man schon hervorheben, dass der BVB das super gemacht hat. Dass sie jetzt auf Touren kommen, ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich würde auch sagen, also man darf den Sieg jetzt nicht niedriger hängen, als er war. Ich glaube, du musst auch erstmal 3-0 gegen Freiburg gewinnen. Klar, die letzten Jahre war Freiburg ein dankbarer Gegner. Aber das war an dem Freitagabend eigentlich auch ein sehr, sehr solider Auftritt.
Fabi, bei den Freiburgern ganz, ganz bitter natürlich jetzt momentan auch das akute Verletzungspech. Ne? Eine komplett neu aufgestellte, zusammengewürfelte Viererkette hinten drin. Haben am Freitag wirklich das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht, oder?
Jein, sage ich jetzt mal. Es gibt übrigens andere Trainer, die machen das freiwillig, die komplette Abwehrkette umzustellen. Bei den Freiburgern ein bisschen notgedrungen, mussten ja auch im Spiel relativ früh wechseln mit Gulde, der vom Feld musste. Also tatsächlich ein bisschen vom Pech verfolgt. Trotzdem war es halt wieder das Auswärtsspiel in Dortmund und ja, eigentlich von Anfang an auch recht mutlos. Und klar, die Dortmunder haben es dann am Ende natürlich gut gemacht. Das soll ja auch kein Schmälern der Leistung sein. In Summe ist halt Freiburg, glaube ich, dieses Jahr, also auch die gesamte Saison schon, ja, irgendwie das Mittelmaß der Bundesliga. Und wenn dann so eine Mannschaft wie Dortmund nach Verletzungssorgen besser aufgestellten, von der Qualität her, Mannschaft letztendlich gegen die spielt und dann wird es halt einfach verdammt schwierig und dann reicht es auch einfach nicht mehr.
Und der SC Freiburg, auch wenn er immer noch genug Punkte Vorsprung hat, also zumindest um auch irgendwie Europapokalplätze, jetzt aus den letzten 6 Bundesligaspielen 4 Punkte geholt, sollte man auch mal wieder langsam zusehen, den ein oder anderen Dreier zu holen, oder?
Boah, ja, sicherlich. Also ich weiß nicht, ob man das in jeder Saison sagen kann, dass Freiburg um internationale Plätze mitspielen muss oder dass er Ziel ausgibt. Wenn du siehst, welche Mannschaften vor Freiburg stehen, ich glaube, das ist auch in Ordnung. Das ist eine andere Kragenweite aktuell. Und Fabio hat es, glaube ich, gesagt, so, Freiburg ist in diesem Jahr nicht spektakulär. Sie sammeln die Punkte, um immer das Minimalziel Klassenerhalt zu erreichen. Wenn dabei jetzt noch in dieser Saison irgendwie was Internationales bei rauskommen sollte, glaube ich, ist das super gut. Aber ich glaube, wenn man auf dem Platz jetzt die Saison beenden würde, ist das auch in Ordnung.
so viele Punkte, was haben wir, 4 Punkte Rückstand auf Platz 6. Alles noch vollkommen in Reichweite, ne? Noch nichts verloren, Fabi.
Ja, ich würde eher nach hinten gucken und tatsächlich, falls es irgendjemandem im Fußball Deutschland noch nicht aufgefallen ist, mein Tipp am Wochenende war, dass Heidenheim, wenn sie so weitermachen, sich für die Conference League qualifiziert.
Ja, und da kommen sie mit großen Schritten immer näher, ne? Da können wir ja dann gleich noch weiter drauf eingehen. So, und jetzt Topspiel.
Gerne.
Topspiel.
Was am Ende, glaube ich, kein Topspiel war, weil eine Mannschaft, glaube ich, zu gut für die andere war. Und das muss man tatsächlich auch festhalten, dass, also wenn es jetzt überhaupt meine Zeit ist, ansonsten gebe ich natürlich auch gerne ab. Aber für mich, ja, ich konnte tatsächlich mit einem richtig guten Gefühl ins Bett gehen, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, wenn du verlierst, so chancenlos bist und nicht mal ansatzweise mithalten kannst, dann gibt es auch wenig Gründe, sich über die Niederlage zu ärgern, weil es einfach ein kompletter, ja, wie sagt man da, eine komplette Nichtleistung war, von vorne bis hinten, unterschiedliche Gründe. Zum einen natürlich ein Teil definitiv Thomas Tuchel, der andere Teil Mentalität, Einstellung der Spieler. Und dann hat man es den Leverkusenern natürlich auch relativ einfach gemacht, würde ich behaupten.
Ja, absolut. Also ich glaube, das war wirklich von Beginn an einfach auch keine gute Leistung der Bayern. Das hat mich wirklich gewundert, denn ich glaube...
Oder?
Jetzt haben wir dich nicht verstanden, Tobi.
Ich sagte, eine Leistung, die nicht bayernwürdig war. Kann man, glaube ich, als allererstes doch mal sagen. Übers komplette Spiel über 90 Minuten lang keine Chance gehabt. Obwohl
cool, viele, das ist ja das, was ich erzählt habe.
Obwohl also der eine oder andere Bayern-Verantwortliche ja noch zumindest die erste Viertelstunde davon gesprochen hat, man wäre gut im Spiel gewesen und hat ein gutes Gefühl gehabt. Hatte ich jetzt nicht so wirklich. Ich weiß ja nicht, was die da für ein Spiel da die erste Viertelstunde gesehen haben.
Ja, also Fabi, ja, so. Mach du weiter. Ja, mach du weiter.
Im Endeffekt war es ja so. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Es war ein Qualitätsunterschied von vorne bis hinten. Die Leverkusener waren in, glaube ich, allen Belangen letztendlich überlegen den Bayern. Und wie gesagt, dass man dann im Nachgang von guten 10 Minuten spricht, ist meines Erachtens genauso lächerlich wie Manuel Neuer, der beim Rückstand von 0 zu 2 in der 92. Minute noch meint, dass er bei einer Ecke mit nach vorne gehen muss. Das hat dann für mich dann eigentlich auch so dieses Bild, was man abgegeben hat, tatsächlich auch abgerundet. Ja, es war wirklich eine Katastrophe. Trotzdem muss man auch sagen, man konnte es vielleicht auch schon erahnen, als man im Vorfeld die Aufstellung gesehen hat, dass irgendwas heute ganz anders war und die Entscheidungen, die Thomas Tuchel getroffen hat. Ach, das war teilweise wirklich eine Katastrophe.
Du sprichst es an, du sprichst die neu formierte oder die erstmalige Dreierkette der Bayern an mit Kim, Upamecano und Dier zentral. Beim Taktikduell der beiden Trainer hat Thomas Tuchel sich da, glaube ich, ein bisschen verzockt. Die Leverkusener hat er ja damit selbst auch überrascht. Da waren die Leverkusener ja selbst auch nicht drauf vorbereitet.
Ja, also ich glaube, man muss wirklich auch die Frage stellen, wie er auf die Idee gekommen ist. Klar, er kann mit Dreierkette spielen. Ich glaube, das sollten die Spieler auf jeden Fall drin haben. Aber die Besetzung, glaube ich, hat jeden gewundert. Upamecano kommt aus einer Verletzung. Du hast Kim, der relativ müde wahrscheinlich auch vom Asien-Cup gekommen ist. Du hast dann Eric Dier aufgestellt, der als Neuzugang sicherlich sich auch erstmal wieder an dieses Niveau gewöhnen muss. Und du hast einen fitten Matthijs de Ligt, der aus meiner Sicht sicherlich einer der Top-Innenverteidiger der Bundesliga ist, nicht aufgestellt. Also das ist schon sehr fragwürdig und ich kann es mir auch nicht erklären, warum Thomas Tuchel dann eben auch mit den drei in dieses Spiel gegangen ist. Und man hat das, glaube ich, auch gesehen, dass es gerade auch was die Abstimmung betraf, nicht unbedingt gepasst hat. Hinzu kommen dann eben noch die Außenverteidiger Mutboe. Ich glaube, dass er auch noch nicht auf dem Niveau ist, um ja eine Spitzenmannschaft wie Leverkusen ja Paroli zu bieten. Und ich glaube, das hat man eindrucksvoll gesehen über die 90 Minuten. Und da muss klar, das ist ein Fehler von Thomas Tuchel gewesen. Und das muss er im Prinzip auch erklären, warum er diese Entscheidung getroffen hat.
Also ich muss einmal kurz eingreifen, weil ich glaube, dass man dem jungen Kerl Boyer in dem Fall auch ja ein bisschen Unrecht tut, weil er eigentlich als rechter Verteidiger geholt wird,
Ja.
musste dann natürlich auf der linken Seite spielen. Teilweise war es gefühlt links außen, was er spielen musste. Da hat man ihm schon den ja, ersten großen Bärendienst, glaube ich, erwiesen, weil er da halt einfach nicht zu Hause ist. Dann spielst du noch in der Mannschaft, kennst die Abläufe noch nicht hundertprozentig. Also, dass das nichts werden kann, dafür musst du kein Prophet sein. Was ich viel schlimmer finde eigentlich oder was mich viel mehr bewegt hat, war, dass du einen Spieler, der ja, von Tottenham kommt, wo er mit Sicherheit nicht regelmäßig gespielt hat, sondern eher von der Bank kam. Und du hast einen topfitten Matthijs de Ligt, der eigentlich jetzt die letzten ein, zwei Wochen einen relativ soliden, guten Eindruck gemacht hat. Der sitzt dann 90 Minuten auf der Bank. Dazu hast du noch mit Masraoui jemanden, der vom Afrika Cup zurückkam aus einer ja, relativ langen Verletzung. Dann stellst du um auf Dreierkette. Du spielst mit Pavlovic in so einem Spiel, obwohl du Joshua Kimmich auf der Bank hast, auch wenn ich nicht der allergrößte Fan von ihm bin. Aber das sind ja ganz viele Dinge, die da zusammenkommen und total unverständlich. Und dass du dann natürlich ja, vielleicht auch noch gegen die Mannschaft spielst im Moment, die das natürlich auch ja, auszunutzen weiß, macht es dann in Summe natürlich noch schlimmer. Und wie gesagt, und als wäre das alles nicht schon genug, stellst du dich dann teilweise wie bei dem 3:0 halt sowas von dämlich an. Das ist am Ende vom Ergebnis her auch sehr, sehr deutlich genau das widerspiegelt, was es im Moment offensichtlich ist, nämlich ein Klassenunterschied.
Ja, Boyer war ja der Hintergedanke, sollte ja eigentlich sich hauptsächlich dann um Frimpong kümmern, der dann aber von Xavi Alonso gar nicht aufgestellt wurde. Xavi Alonsos Aufstellung gerade im Offensivbereich ohne Neun, dafür mit drei wirklich Wirbelwind, viel Speed mit Zeller, Agli und Wirtz vorne, drei Offensiven, waren die Bayern, glaube ich, auch nicht so wirklich drauf vorbereitet. Und das hat man, glaube ich, wirklich gerade im Umschaltspiel bei den Leverkusen und dem hohen Pressing der Bayern teilweise auch extrem gesehen, wie schnell die Leverkusen dann umgeschaltet haben und die Bayern dann auch immer wieder vor große Probleme gestellt haben. Ich erinnere mich dann an das Laufduell, wo Upamecano noch so gerade eben richtig stark gegen, ich glaube, Agli war es, geklärt hat. Ja, und schläfrig hast du schon angesprochen, Fabi. Schläfrigkeit der Bayern bei einem Einwurf. Alle auf Höhe der ja, 16er-Grenze bei einem Einwurf. Jeder verlässt sich da auf den anderen. Und ich weiß gar nicht, wer die Flanke reinspielt. Grimaldo war es, glaube ich, ne? Den Ball da reinhaut. Und am zweiten Pfosten schläft dann Boyer und ja, der ausgeliehene Stanisic schiebt dann ein zur 1:0-Führung. Und dann ja, nahm das Spiel, das Unheil der Bayern, seinen Lauf. Leider. Aus Bayern-Sicht keine Reaktion. Und fortan spielte eigentlich nur die Leverkusener Mannschaft.
Also es war nicht
Oder?
nur, nee, also so würde ich das gar nicht sagen, dass nur die Leverkusener Mannschaft gespielt hat, sondern die Leverkusener Mannschaft hat eins an dem Samstagabend gemacht, nämlich ihre Stärken perfekt ausgespielt. Es war jetzt auch nicht so, dass du das Gefühl hattest, du wirst von den Leverkusen an die Wand gespielt. So würde ich es definitiv nicht sagen. Nicht, weil ich es gut mit den Bayern meine, ganz im Gegenteil. Sondern ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass die Leverkusener vielleicht sogar gar nicht mal wirklich an die 100% rangehen mussten, weil die Bayern einfach zu ungefährlich waren. Und wie gesagt, und in den Situationen, wo sie die Möglichkeit hatten, haben sie das natürlich fast in Perfektion ausgespielt. Und von den Bayern ging ja auch kaum bis gar keine Gefahr aus. Ich glaube, es gab am Ende nur einen Torschuss oder Schuss aufs Tor.
Genau, ja.
Das ist ja schon letztendlich eher bezeichnend und dann kannst du auch mit, ich glaube, 60, 65% Ballbesitz, die sie dann teilweise hatten, Ja, ist halt brotlose Kunst und deswegen vollkommen zu Recht die Leverkusener jetzt 5 Punkte in der Tabelle vorne. Und jetzt geht es für die Leverkusen einfach nur darum, die ja, Konstanz beizubehalten. Und es sieht im Moment sehr wenig danach aus, als würde es irgendwas geben, was einen aus Bayern-Sicht hoffen lässt, dass die Leverkusener noch Punkte irgendwo lassen.
Ja, ich hatte Carsten auch schon gratuliert zum verdienten Sieg und sagte auch, war das schon eine Vorentscheidung, sagt er, ja, mal abwarten, aber er wüsste momentan auch nicht, wer diese Mannschaft eigentlich schlagen kann. Ja, und Sören, vielleicht noch ein, zwei Sätze zur Offensive der Bayern. Absoluter Totalausfall.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das lag natürlich auch ein bisschen an der Systemumstellung, so würde ich es zumindest erklären. Klar hast du vorne mit Musiala den vermeintlichen Zehner gehabt, auch mit Sané. Aber ich glaube, Sané kann in diesem System, glaube ich, nicht unbedingt seine Stärken ausspielen. Sie haben Harry Kane nicht in Szene gesetzt, das muss man auch klar sagen. Ja, also ich glaube, das war wirklich ein gebrauchter Abend, gerade auch was eben die Chancen, Kreation betraf. Viel spannender ist zumindest für mich jetzt, wie es überhaupt weitergeht bei den Bayern, was die Saison bringt. Klar, du hast jetzt die Champions League mit Lazio, aber natürlich auch mit Blick auf die Bundesliga. Und da wäre auch spannend sicherlich, was Fabi sagt, wie er jetzt die nächsten Wochen bei Bayern einschätzt, weil ich glaube, die Probleme werden sicherlich größer. Sicherlich sollte man in der Champions League weiterkommen, aber gerade auch was das Thema eben betrifft, jetzt Thomas Tuchel, Unruhe, wäre es sicherlich auch spannend zu wissen, ja, wie Fabi die Zukunft bei Bayern jetzt erstmal sieht in den nächsten Wochen. Es
Also
wird
das Spiel
schwierig.
am. Achso, okay.
Ja, Tobi, bitte.
Nein, nein, um Gottes
Du
Willen,
als
nein,
ehemaliger Bayern-Fan.
nein. Nein, ich denke, am Mittwoch brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Gedanken machen. Da werden wir wahrscheinlich auch auf eine Reaktion der Bayern hoffen können und die dann auch in Rom gezeigt bekommen, ne? Also, wenn du Lazio Rom jetzt nicht schlägst, völlig unabhängig, wie jetzt das Spiel am Wochenende ausgegangen ist. Also, ich denke schon, dass das da ein ganz anderer Auftritt wird und werden muss und dass das auch ein deutliches Ergebnis werden wird bei den Bayern in Italien. Da
Werden
gehst du da
muss,
muss,
ja,
oder?
werden muss, ja, gebe ich dir recht, werden wird, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil ich glaube, die Probleme liegen einfach ein bisschen tiefgründiger. Du hattest jetzt eigentlich die ganzen letzten Wochen einen sehr schlechten Auftritt gegen Bremen zu Hause, ein ziemlich überschaubares 1:0 gegen Union Berlin, ein wenig überzeugender Sieg gegen Gladbach zu Hause. Jetzt das Spiel in Leverkusen. Ich bin da nicht von überzeugt. Jetzt spielst du in Rom. Ja, normal, es darf keine Frage sein. Also der FC Bayern muss weiterkommen, aber aufgrund der gezeigten Leistungen in den letzten paar Wochen würde ich jetzt nicht mal davon ausgehen, dass du vielleicht so wie es normalerweise die Regel wäre, dann im Vorbeigehen Lazio Rom ausschaltest, mit dem Anspruch, den du hast. Und das ist der große Knackpunkt. Und im Zweifel würde ich behaupten, das Gute hier für die Leverkusen ist, dass du einen Jäger hast, der wenig überzeugend im Moment auftritt und zum anderen auch die Konstanz vermissen lässt. Das ist das eine und das Szenario wird sich jetzt, glaube ich, innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen, glaube ich, auch entscheiden, ob Thomas Tuchel weiterhin an der Linie stehen wird. Offensichtlich, wenn man auch die Interviews nach den Spielen von Thomas Müller, Kimmich, Delikt, Kane, es scheint ja irgendeinen Grund zu geben, warum man das, was man unter der Woche anscheinend im Training sieht, nicht auf den Platz bringen kann. Und Vermutung von mir ist tatsächlich, dass die Spieler zu sehr in ein System gepresst werden, beziehungsweise mit Aufgaben überlastet werden, die ihnen dann teilweise eben auch ein Stück weit die Kreativität und Freiheit nimmt und dann dafür sorgt, dass der Motor öfter mal ins Stottern gerät. Und eins ist auch ganz klar, was man diese Saison sagen kann, ist, dass die allermeisten Spiele aufgrund der individuellen Qualität beziehungsweise Geistesblitze des einen oder anderen entschieden wurden und nicht, weil man im Kollektiv den Fußball gespielt hat, den man eigentlich auch von den Bayern kennt in den letzten Jahren, auch wenn er weniger wurde als zu Pep Guardiola oder teilweise auch in dieser Saison mit Hansi Flick. Glaube ich, so kann man es zusammenfassen.
Ja, stimmt. Hast du ganz gut zusammengefasst. Leroy Sané auch, finde ich, die letzten Wochen auch mit schwachen Leistungen ist so wieder wie die letzten Jahre mit Beginn der Rückrunde im Frühjahr, beziehungsweise ja jetzt zum Januar hin, ja, geht die Leistung auch wieder zurück, wie er davor gezeigt hatte. Mal gucken, wie es da bei ihm die nächsten Wochen weitergeht.
Ihr werdet aber lachen. Ich glaube, das kommt dem Bayern sogar ein bisschen zugute. In dem Sinne, dass sie ja den Vertrag mit ihm verlängern wollen. Ich glaube, es gab noch keinen Trainer, der es hinbekommen hat, ihn über ein Jahr hinweg auf dem Niveau zu halten, was er teilweise in der Vorrunde hatte. Und ich glaube, das schreckt den einen oder anderen oder kann den einen oder anderen Top-Club, der ja für ihn nur in Frage kommen kann, vielleicht auch ein bisschen ab.
Das könnte natürlich auch gut sein. Top-Spiel abhaken, Fabi. Und dann auf Sonntag hoffen in Bochum.
Wird auch ein sehr schweres Auswärtsspiel.
Wird ein heißer Tanz werden, das stimmt. Ja, komm, dann lass uns mit dem Bayern-Verfolger weitermachen sollen. Der VfB Stuttgart gewinnt am Sonntagnachmittag mit einer normalen durchschnittlichen Leistung, glanzloser Auftritt der Stuttgarter gegen ja mal wieder ziemlich harmlose Mainzer, am Ende dann auch wieder souverän mit 3-1.
Ja, du hast es gesagt. Also ich glaube, es hat eine durchschnittliche Leistung, hat gereicht für den VfB. Mainz ist im Moment einfach nicht in der Lage, glaube ich, gegen so einen Gegner auf Augenhöhe zu agieren. Ich glaube, schon zur Halbzeit hat man ja, glaube ich, gemerkt, dass der VfB die klar bessere Mannschaft war. Und spätestens nach dem 2-0, muss man auch sagen, war das Spiel gelaufen. Klar, zum Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit ist er natürlich immer ein bisschen unglücklich. Aber in der zweiten Halbzeit hatte Mainz wenig entgegenzusetzen. Und Stuttgart hat das souverän gemacht. Und das ist dann eben auch eine Qualität, die in den letzten Wochen beziehungsweise Monaten ja beim VfB einfach auch vorhanden ist. Sie gewinnen die Spiele jetzt wie am Wochenende. Sie brauchen noch nicht mal zu 100%, sondern sie sammeln so auch ihre Punkte ein. Und bei Mainz muss man wirklich sagen, klar, heute dann eben auch daraus resultierend der Trainerwechsel beziehungsweise die Trainerentlassung. Aber das ist, was Mainz im Moment anbietet, ist viel zu wenig. Klar, das ist jetzt nochmal so, ja, die letzte Patrone, die Christian Heidel nutzt, um Mainz neues Leben einzuhauchen, aber das ist viel zu wenig. Und im Moment, zumindest aus meiner Sicht, deutet alles darauf hin, dass sie sich eher Richtung zweite Liga tendieren, weil wenn du ja so auftrittst wie gegen Stuttgart, dann hast du in der Bundesliga eigentlich auch überhaupt nichts zu suchen.
Fabi, die Mainz jetzt schon 11 Spiele sieglos. Treubekenntnis zu Jan Siewert wurde jetzt nach dem Spiel auch wurde nicht mehr gegeben. Da wollte man sich jetzt am Montag, glaube ich, wo wir jetzt heute aufnehmen, zusammensetzen. Da kann man wahrscheinlich jetzt auch dann in den nächsten Tagen, gehe ich jetzt mal von aus, wirklich auch nochmal mit der nächsten Trainerentlassung in Mainz rechnen, um da vielleicht dann die letzten 12 Spiele nochmal...
Was ist denn in Finnland los? Was ist in Finnland los? Ey?
Der kriegt gar nichts mehr mit, um Gottes Willen. Schon? Wir blamieren uns hier auf live.
Ich habe jetzt, tut mir leid, ich habe aber wirklich nur die Entlassung von Walter in Hamburg mitbekommen.
Du bist zu sehr in der zweiten Liga oder im Urlaubsmodus, Tobi.
Nein, jetzt wirklich, nee, Jungs, helft mir.
Ja, der ist entlassen worden, aber ach, schon okay. vor Stunden.
Okay,
gut. Aber wir könnten jetzt so tun, als würden wir am Sonntagabend aufnehmen. Tobi, ich glaube, es steht bevor. Nein, ich meine, es war klar, um wieder ernst zu sein. Es war klar, dass er gehen muss. Es gab keine zwei Möglichkeiten mehr, was die Mainzer Verantwortlichen bewerten mussten, war letztendlich, ob es der Trainer ist, der nächstes Jahr, wenn man schon ein bisschen mit der zweiten Liga kalkuliert, ob es derjenige sein wird, der die Mannschaft wieder nach oben bringen kann. Ich glaube, das war Kern der Diskussionen. Man hat sich dagegen entschieden, aus wahrscheinlich triftigen Gründen, dass es besser ist, sich jetzt zu trennen. Ich finde es immer ein bisschen schade für ihn, weil er ja aus der U23 nach oben geholt wurde. ist schade. Und was mich natürlich jetzt brennend interessieren würde, wie Sie den Markt sondieren und wer sich bereit dazu erklärt, die Mannschaft zu übernehmen. Im Grunde genommen, klar könnte man jetzt sagen, sie liegen am Boden und es kann nur noch aufwärts gehen oder es kann nur besser werden. Trotzdem, sich den Schuh anzuziehen und mit der Mannschaft abzusteigen, ja, da musst du ziemlich breite Schultern haben, oder?
Ist eine ganz schwierige Situation, glaube ich, momentan bei den Mainzern. Haben sie selber, glaube ich, nicht mitgerechnet, dass das ja so ein negativer Abwärtsstrudel wird für die Mainzer. Aber du weißt auch nicht, wo du wirklich ansetzen sollst, ne? Also die Bemühungen sind ja da. Jetzt in Stuttgart hatten sie auch wieder die eine oder andere Chance. Die nutze dann vorne nicht, dann lädst du hinten den Gegner wieder mit katastrophalen Schläfrigkeiten zu Toren quasi ein. Und ja, 10 Spiele, 4 Tore. Mehr braucht man, glaube ich, auch nicht sagen, ne? Wo der Schuh drückt bei den Mainzern, aber schon seit Wochen.
Ja, ich meine, kannst natürlich immer in Schönheit sterben, hast auch nichts davon. War jetzt vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt. Bezieht man ja sonst immer auf die Holländer, wenn es um Fußball geht, ne? Ja, ich meine, am Ende des Tages, ja, 3 Euro ins Phrasenschwein. Fußball ist ein Ergebnissport. Wie die letzten Wochen verloren wurde, interessiert keinen. Es waren jetzt keine Blackouts, es waren keine Aussetzer dabei, es waren phasenweise Spiele dabei, wo du vielleicht auch von Unvermögen sprechen kannst in der Offensive, weil wenn du dann halt die wenigen Chancen, die du hast, die musst du halt dann nutzen, dann hast du das Problem, dass der ein oder andere ja, ein bisschen ja in Formtief auch steckt oder beziehungsweise ein Stück weit nach der Effizienz sucht. Aschor, gut, jetzt hat er am Wochenende mal wieder getroffen, ist ja auch ein Klassiker, letztes Jahr mal eine Zeit gehabt, wo er alles getroffen hat und das tut dann in Summe einfach weh und das kann so eine Mannschaft eben nicht auffangen und ja, ganz, ganz bitter für den Verein. Ich meine, seit wann steht das neue Stadion? 7, 6, 5,
Genau.
irgendwie sowas in der Richtung. Aus einer Zeit heraus, wo du dich wirklich als gefestigter Erstligist gesehen hast und jetzt gehst du den Gang in die zweite Liga an und ich glaube, es gibt viele Traditionsvereine in der zweiten Liga, die ein Lied davon singen können, wie schwer es ist, dann sofort wieder aufzusteigen.
Ja, das wird sich dann in den nächsten Wochen wirklich zeigen, wie es da weitergeht. Also Tendenz bei euch beiden. Kriegen die Mainzer dann noch die Kurve? Also Ziel muss ja auf jeden Fall sein, mindestens Platz 16. Das ist ja auf jeden Fall in den nächsten 12 Spielen weiterhin noch locker in Reichweite, ne?
Ja, locker.
Ja.
Ich sehe das nicht so locker, weil du eine Mannschaft vor dir in der Tabelle hast, die meines Erachtens im Moment gerade das bessere Momentum auf ihrer Seite hat. Und was ich ja noch viel schlimmer finde, ist, wenn du da unten drin steckst und das einzige Ziel nur noch der Relegationsplatz sein kann, weil der 15. Platz Union Berlin in dem Sinne schon 9 Punkte müssten sein, weg
Ja.
ist.
Ja.
Ach. Ja, da müsstest du schon mal irgendwann einen Lauf hinlegen, wie Bremen beispweise
Ja.
bis zum Wochenende hingelegt hat, aber ist halt im Moment schwer vorstellbar, um ehrlich zu sein.
Ja, kursieren denn schon irgendwelche Namen?
Ich habe doch heute mal in unserer Gruppe so super Namen reingebracht.
Lass die doch.
Soll ich sie mal vorlesen?
Ja, lies doch mal, lies doch mal.
Also eigentlich für die Nachfolge von Thomas Tuchel hatte ich vorgeschlagen Jos Lubukay, Ralf Hasenhüttl, Robin Dutt. Für den HSV hatte ich Bruno Labbadia ins Spiel gebracht. Und wenn da von diesen Kandidaten immer noch keiner der Richtige sein sollte, dann gibt es immer noch Heiko Herrlich und Enrico Maaßen. Das wären so ziemlich alle deutschen Trainer, die oder deutschsprachigen Trainer, die Rang und Namen besitzen und einen dieser Clubs übernehmen könnten.
Das sind doch interessante Namen. Da könnte man ja mal einen Zehner drauf setzen, Fabi. Da wirst du mit Sicherheit ja, die nächsten Urlaube von bezahlen können, wenn das
Wobei,
eintreten sollte.
tatsächlich, also es gibt ja eine Sache, die mich dann wirklich ernsthaft beschäftigt hat. Und zwar habe ich mir selber die Frage gestellt, wenn jetzt zu mir einer kommen wird, ich weiß, unrealistisch, aber jetzt nur im übertragenen Sinne. Und du bekommst zwei Angebote. Eins bekommst du vom HSV und eins bekommst du von Mainz 05. Und ich glaube, da würden wir alle drei die gleiche Entscheidung treffen und im Moment den HSV bevorzugen, würde ich. Es gibt, und da gibt es nicht nur die sportliche Situation, du spielst hier um den Aufstieg, sondern das Stadion, die Stadt, die Fanbase, die Infrastruktur. Und das ist natürlich auch jetzt, spielt den Mainzern gerade nicht in die Karten, würde ich behaupten, weil du kannst einen Steffen Baumgart, kannst du genauso gut in Mainz theoretisch an die Linie stellen, was auch ein Club wäre, glaube ich, den er super trainieren könnte. Aber, und ich glaube, du stehst jetzt gerade vielleicht, ich weiß es natürlich nicht, aber in Konkurrenz mit dem HSV und dann würde ich fast behaupten, dass du bei vielen, vielen Kandidaten oder potenziellen Trainern den Kürzeren ziehst.
Ja, das auf jeden Fall. Mal schauen, die Mainzer waren ja schon immer für die eine oder andere Überraschung gut. Ne? Komm, machen wir mal weiter, bevor wir uns bei Mainz und Stuttgart weiter aufhalten. Ja, eine Mannschaft, die dieses Jahr mit dem Abstieg oder so auch unten allgemein nichts zu tun hat, ist der FC Augsburg. Sören, die Augsburger trotzen RB Leipzig ein Unentschieden, 2:2 zu Hause ab. Und für die Leipziger ist es mal wieder ein Rückschlag um die ja, Champions League Plätze um Platz 4. Nach Führung und im Elfmeter kurz vor Schluss, ja, den sie verschossen haben, haben sich dann noch das 2:2 gefangen.
Ja, definitiv zu wenig. Aber ich glaube, bei dem Spiel muss man ganz klar die Leistung vom FCA hervorheben. Das war definitiv eine Leistung, wo man sagen kann, dass sie auf Augenhöhe mit einem Top 5 Kandidaten waren. Es war ein super Heimspiel. Sie haben alles reingeworfen, wenn man ja auch sagt, die Leipziger waren im Prinzip nur nach Kontern so wirklich gefährlich. Erzählt das ja, glaube ich, auch schon die Geschichte des Spiels, dass der FCA wirklich ja den besseren Eindruck gemacht hat, besser Fußball gespielt hat, sich den Punkt auf jeden Fall verdient haben. Klar, dann brauchst du auch ein bisschen Glück, um gegen eine Spitzenmannschaft oder vermeintliche Spitzenmannschaft einen Punkt zu holen. Und du hast den Elfmeter angesprochen, aber ich glaube, das war ein wirklich richtig guter Auftritt vom FCA. Und sie bestätigen, dass da wiederholen wir uns ja auch Woche für Woche, einfach auch das, was sie in den letzten Monaten gezeigt haben unter Gyökeres. Sie spielen wirklich guten Fußball, sie stehen für was, sie werfen alles rein. Das macht wirklich, wirklich Spaß, sie anzusehen.
Bei dir, Fabi?
Ich finde natürlich für die Leipziger, sie waren tatsächlich vor dem Spiel gewarnt, denke ich. Wenn du die Heimspiele gegen Leverkusen und gegen Bayern gesehen hast, dann hättest du eigentlich auch erahnen können, was auf dich zukommt. Ich fand es eigentlich für Leipziger Verhältnisse einen unglaublich enttäuschenden Auftritt. Tut mir leid, weil ich ein bisschen gerade so das Gefühl habe, dass man so ja das ein oder andere Spiel im Moment in der Liga ja nicht herschenkt, aber halt aufgrund eigenen Unvermögens ein bisschen die Punkte verschenkt in der Liga. Du hattest eine super Ausgangsposition, bevor es wieder in die neue oder ja ins neue Jahr ging letztendlich. Und Woche für Woche spielen die Leipziger im Moment ja eigentlich unter ihren Verhältnissen, glaube ich, so darf man das definitiv auch formulieren. Mittlerweile Tabellenfünfter. Die Mannschaften, die vor ihnen stehen, ja, es ist ein bezeichnendes Bild und ich habe es ja vor 2, 3 Wochen auch schon mal das erste Mal gesagt. Ich bin gespannt, was die Leipziger aus dieser Saison machen, weil die Auftritte sind teilweise einer Top-Mannschaft eben nicht würdig. Und so auch am Samstag.
Vielleicht schon so mit den Gedanken beim Dienstag, beim Heimspiel gegen Real, Champions League ist da angesagt. Keine Ausrede.
Darf keine Ausrede sein, weil du, ich glaube, schon auch das Ziel hast, als RB Leipzig auch in der Bundesliga gut Fußball zu spielen oder dich auch direkt für die Champions League zu qualifizieren. Und klar, das ist ein absolutes Highlight-Spiel. Du musst natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass dir die Saison nicht komplett flöten geht, wenn du jetzt nicht, also das ist ja relativ wahrscheinlich, dass du gegen Madrid ausscheidest. Und dann hast du in der Bundesliga, wenn du Pech hast, spielst du nur noch um Platz 4. Und ich glaube, da sollte man schon aufpassen in Leipzig, dass ja, dass man jetzt nicht alles in den Sand setzt. Klar ist das ein Highlight-Spiel, sind das zwei Highlight-Spiele. Klar hast du auch von Beginn an eine Chance gegen Madrid weiterzukommen. Aber da muss schon viel, viel sehr, sehr gut laufen. Und nimmt man jetzt das Beispiel Augsburg, sehe ich aktuell nicht, dass Leipzig Madrid schlägt.
Gehen wir eins weiter, komm.
Gehen wir jetzt weiter. Ja, komm, machen wir weiter. Auch da in den Regionen, Sören. Der VfL Bochum ist nach den Top-6-Mannschaften die Mannschaft, die am wenigsten verloren hat. Steht aber mittlerweile bei, wie viel haben wir? 10 Unentschieden. Leider nur Platz 14 und trotz den Frankfurtern ein 1-1 ab. War auch ein
Ja,
guter Auftritt.
zweischneidig zumindest mein Fazit. Klar, es war ein sehr, sehr guter Auftritt, gerade in der ersten Halbzeit. Ich glaube, da warst du auch in der Lage, durchaus in der Lage, mit einer Führung in die Halbzeitkabine zu gehen. Zweite Halbzeit hat die Eintracht definitiv mehr gemacht. Hätte da sicherlich auch den Führungstreffer verdient gehabt. Wenn man nur die 90 Minuten nimmt, sicherlich ein verdienter Punkt. Aber eben jetzt auch mit Blick auf die Tabelle. Du hast es angesprochen, 10. Unentschieden. Du hattest in der Vergangenheit relativ viele Spiele, wo du dir den sicher geglaubten Sieg ein bisschen kaputt gemacht hast. Und jetzt sind es eben nur noch ja, 6 Punkte auf Platz 16. Und man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen, die aktuelle Situation. Klar, es ist ein zumindest trügerisches Polster auf dem Relegationsplatz, aber du solltest jetzt auch wieder anfangen, drei Zähler zu holen. Du hast jetzt nächste Woche, klar, auch ein Topspiel gegen Bayern. Da muss auch viel zusammenpassen, dass du drei Punkte holst. Aber du solltest jetzt langsam wieder ja, dreifach punkten, um einfach nochmal mehr Sicherheit dazwischen zu bekommen, weil ich glaube auch, dass Köln jetzt ein bisschen besser in Fahrt kommt. Von daher ist es sicherlich eine schöne Serie, ungeschlagen zu bleiben. Aber man darf auch den Rückspiegel nicht vergessen und weiterhin auch ja, Punkte sammeln.
Ja, Punkte sammeln, Fabi. 3 Punkte waren die Frankfurter in der zweiten Halbzeit nicht weit von entfernt. Die zweite Halbzeit auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung für die Frankfurter, die ihr ja in den letzten Wochen das ein oder andere Mal kritisiert hat, es schon.
Ja, was heißt kritisiert? Ich finde ja auch vollkommen
In die
zu
Pflicht
Recht.
genommen.
Ja, schau dir die Mannschaft an, schau dir die Namen an, schau dir den Kader an. Was ich zum Beispiel auch nicht so wirklich verstehen kann, ist, wie man jetzt fast Mitte Februar immer noch davon sprechen kann, dass die ganzen Neuzugänge, die man geholt hat, ja, noch weit von Spielform entfernt sind. Ich meine, das kann ja alles nicht wahr sein. Warum leihst du einen Spieler für ein halbes Jahr bis zum Saisonende aus, wenn du weißt, dass er nicht fit ist? Wie viele Wochen wirst du denen noch Zeit geben? Also ich kann das eine oft nicht mit dem anderen ja, verbinden, beziehungsweise klappt es bei mir nicht, dass ich da vollstes Verständnis aufbringe, weil ich es ein bisschen schade finde. Und im Grunde genommen ist es wieder so eine Saison, wo viel, viel mehr drin wäre für die Frankfurter, wenn sie einfach mal ja, regelmäßig das auf die Straße bringen können, was sie am PS eigentlich zur Verfügung hätten. Und das ist teilweise polemisch, das ist verkrampft und einfach viel zu wenig, um ehrlich zu sein.
Jetzt unter der Woche die Frankfurter dann in der Conference League bei Saint-Gilloise zu Gast. Das wird mit Sicherheit dann auch kein so einfaches Spiel für die Frankfurter werden.
Ist auch ein Verein, den jetzt seit 2 Jahren in Deutschland, glaube ich, auch jeder kennt, oder?
Ja, mal gucken, inwieweit oder wann der Verein dann wieder von der Bildfläche verschwindet. Ne?
Haben da nicht auch Boniface her, oder?
Boniface, genau.
Ja.
Ja. So. Dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit den Partycrashern von Samstag. Der 1. FC Heidenheim versaut den Bremern ihr 125-jähriges Vereinsjubiläum durch einen 2:1 Auswärtssieg. Geht die Serie, wirklich mittlerweile schon beängstigende Serie der Heidenheimer weiter. 8. Spiel mittlerweile ungeschlagen für die Bremer. Endet nach 7 Spielen, wo sie nicht verloren hatten, die Serie. Und am Ende sind es die Bremer ein bisschen selber schuld, Fabi, würde ich sagen.
Weil sie
Chancen
nach
nicht genutzt, Pech
ja,
gehabt.
ja auch, aber weil es nach vorne oder in der Offensive, glaube ich, ein bisschen schwerfällig war in Summe betrachtet. Erst als man dann wieder ein bisschen den Druck erhöht, wurde es dann ja ein bisschen besser. Klar hat man dann natürlich auch noch Pech gehabt. Wie oft Pfosten? 3 Mal, oder? Zweimal? Dreimal. Dreimal.
Zwei auf jeden Fall, zwei, dreimal.
Also irgendeiner, der zuhört, ich glaube, drei waren es, habe ich irgendwo dann auch gelesen. Und ja, die Geburtstagsparty sozusagen vollkommen gecrashed. Für Heidenheim, ja, anfangs belächelt, jetzt große Bewunderung, muss man tatsächlich sagen. Frage selbst auch am Wochenende mal diskutiert, wie gut so ein Verein der Bundesliga tut. Man kann jetzt vieles in einen Topf schmeißen, wenn du aber den Einsatz, das Engagement und einfach siehst, was die Mannschaft Woche für Woche auf den Platz bringt, dann haben sie ihren Platz in der Bundesliga verdient und dazu noch einen unglaublich sympathischen Trainer. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt im Sommer weitergeht. Wenn du natürlich ein zweites Jahr Bundesliga planen darfst und den großen Vorteil haben die Heidenheimer gegenüber vielen anderen Mannschaften dahinter, dass sie frühzeitig anfangen können. Ja, bin ich mal gespannt, wie die Erfolgsgeschichte weitergeht.
Eine Erfolgsgeschichte, die auf jeden Fall weitergeht, Sören, ist die Standesstärke der Heidenheimer und die von Niklas Beste. Zehnte Torvorlage mittlerweile schon.
Ja, ist ein super Spieler. Ich glaube, er kann richtig gute Standards schlagen. Vielleicht mit Grimaldo einer der besten in der Liga, die wir haben. Und Fagi hat es angesprochen. Also das, was Heidenheim aus den Möglichkeiten macht, ist super gut. Und wenn man sieht, welche Vereine hinter Heidenheim stehen, dann sieht man mal, wie es zum Beispiel Wolfsburg oder Gladbach, da sprechen wir ja gleich noch drüber, einfach auch nicht gut machen mit ganz anderen Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten. Und dann ja, ist einem Heidenheim relativ sicher sehr, sehr sympathisch, weil sie aus wenig viel machen. Und ich bin auch gespannt, klar, sie können jetzt ein bisschen mit den Planungen schon anfangen, was dann im Sommer wird. Aber das macht Spaß, ihnen zuzusehen. Sind ein paar gute Spieler dabei. Ich finde auch Ehren Dingschi, der aus Bremen ausgeliehen wurde, schnellster Spieler der Bundesliga, ist auch ein super Spieler. Mal schauen, ob sie den halten können. Aber Heidenheim macht Woche für Woche Spaß.
Und empfangen dann nächste Woche, Fabi, vielleicht dann mit Hoffnung für die Münchner, können Sie in Leverkusen ein Beinchen stellen.
Es wird auf jeden Fall kein einfaches Auswärtsspiel für die Leverkusener, glaube ich nicht, tatsächlich. Auf der anderen Seite ist der große Vorteil, dass die Bayern in Bochum spielen müssen. Also von daher,
Okay.
vice versa.
Okay. Du, Fabi, dann lass doch mal mit Union Berlin weitermachen.
Ja, es gibt zwei Spiele an diesem Wochenende, die den Titel schlechtestes Spiel des Wochenendes verdient hätten. Eins davon war definitiv Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Boah, Union Berlin 1-0 gewonnen. Ich glaube, das war das Einzige, worüber man sich freuen durfte. Es war nach vorne relativ wenig. Auch ehrlicherweise, wir haben die Jungs auch vom Einsatz her, Körpersprache, Zweikampfverhalten unterlegen. Dazu noch ja offensichtlich dieses Unioner-Spiel mit viel Spielanteile dem Gegner überlassen. Boah, und am Ende trotzdem 1-0 gewinnen. Zeugt von Effizienz, aber ja, das ist auch das einzig Positive, was ich dem Spiel abgewinnen kann.
Ja, Union feiert da durch das 1-0 den vierten Heimsieg in Folge. Gute Serie, können sich da auf Döki wieder verlassen. All seine 7 Kopfballtore, alle seine 7 Bundesliga-Tore per Kopf erzielt. Und so in die Wolfsburger, da wird die Luft für Niko Kovac jetzt aber wirklich so richtig knapp. Chancen waren da, Jonas Wind, Maier, also war die eine oder andere Abschlusssituation war da für mehr. Allerdings, ja, ohne Punkte nach Hause nach Wolfsburg gefahren.
Ja, du kannst dir die eine oder andere Chance aufzählen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das darf nicht der Anspruch von Wolfsburg sein, dass du dich nach dem Spiel auf zwei, drei Chancen, ja, festlegst, weil, ja, mit dem Kader sind andere Möglichkeiten, müssen andere Möglichkeiten angepeilt werden, vor allen Dingen andere Tabellenregionen. Und es, ja, Woche für Woche ein ganz, ganz schwache Auftritte, ja, ohne wirklich Kreativität nach vorne. Jetzt hast du im Winter mit Kevin Behrens einen Stürmer geholt, von Union Berlin, wo ich mich auch frage, welche Strategie verfolgt Wolfsburg? Das ist ganz schwach. Und klar, Niko Kovac ist dann im Zweifel der Verantwortliche, der gehen muss. Aber ich sehe da auch in dem Kader, sehe ich relativ wenig Perspektive oder relativ wenig Idee, wie mit der Mannschaft internationaler Fußball nach Wolfsburg kommen soll. Das ist ja immer das ausgerufene Ziel, wenn man weiß, wie viel Kohle dahinter steckt. Und das ist viel, viel zu wenig.
So, Fabi, viel, viel zu wenig war es auch beim Spiel Gladbach gegen Darmstadt am Ende des Spiels. Pfiff im Borussia-Park für einen 0-0 zwischen beiden Teams. Ein Punkt, der beiden nicht wirklich weiterhilft. Es war ja das Duell der schwächsten Defensivreihen der Liga. Da hätte man eigentlich mit mehr Toren gerechnet. Ja, und am Ende steht eine Nullnummer. Und ja, die Gladbacher waren bemüht, hatten auch ihre Chancen. Aber die Darmstädter durch viel Einsatz und Leidenschaft verdienen sich da auch den Punkt in Gladbach. Mit ein bisschen Glück.
Ja. Du, ich kann jeden Pfiff im Stadion verstehen. Ich glaube, es ist natürlich dann immer noch auch eine gewisse Erwartungshaltung da, zu Recht bei den Gladbachern. So ein Heimspiel, klar, das Bemühen darf man ihnen nicht absprechen. Das sieht man auch in den Statistiken, dass die Gladbacher jede Statistik anführen. Trotzdem ist es halt dann einfach irgendwo ein Stück weit enttäuschend, wenn du den Tabellenletzten hast, zu Gast hast und eigentlich aus deinen Möglichkeiten so wenig machst, und rutscht immer tiefer unten rein und irgendwann kann es im Zweifel sogar nochmal gefährlich werden. Ja, ansonsten gibt es zu dem Spiel auch nicht. Also das war Spiel 2 letztendlich für die Kategorie, die ich jetzt nominiert hätte.
eigentlich sind doch aller guten Dinge doch drei Sören, oder? Das letzte Spiel am Sonntagnachmittag, ja, es hätte perfekt zur Karnevalsstimmung in Köln gepasst, wenn der FC bei der TSG Hoffenheim das 1-0 ja, über die Zeit gerettet hätte. Ja. FC ging durch einen schönen Freischuss durch Finkrewe in Führung bei der TSG Hoffenheim in der 79. Minute. War auch überhaupt gar kein schönes Spiel, aber ja, André Kramaric bewahrte dann die TSG Hoffenheim mit einem Tor in der 94. Minute. Sicherte der TSG dann noch einen Punkt, aber ja, kann man auch nicht so viel übers Spiel verlieren. Ne?
Nee, auf keinen Fall. Ich glaube aber, dass das im Moment das ist, was Köln zeigen kann und auch zeigen muss, um irgendwie zumindest Platz 16 zu sichern. Aber fußballisch war das nichts und für Hoffenheim sicherlich zu wenig gegen vermeintlichen Abstiegskandidaten. Musst du gerade zu Hause, glaube ich, auch auf Sieg spielen. Und über das gesamte Spiel kein gutes Fußballspiel. Für Köln sicherlich aufgrund der Zeit in verlorene 3 Punkte, aber auch ein Punkt, mit dem man gerade auch eben im Kampf um den Relegationsplatz sehr gut leben kann.
Fabi, TSG aus 13 Spielen nur ein einziger Sieg und trotzdem immer noch da im oberen Mittelfeld, ich glaube 7 oder 8 stehen sie momentan. Da wissen wir immer noch nicht, was wir damit anfangen sollen, oder?
Wussten wir noch nie, also ich zumindest nicht. Ich fand tatsächlich, wenn ich zum Spiel auch noch eins sagen darf, ich habe mich tatsächlich auch über den Gegentreffer der Kölner auch wirklich geärgert, weil ich das Spiel gesehen habe und habe es dann tatsächlich den Kölnern auch gegönnt, dass sie die 3 Punkte mitnehmen. Wenn du dann aber siehst, wie Kramaric da in dem 16er den Ball annehmen kann, macht er ja alles super technisch, der Abschluss auch. Es war jetzt aber auch nicht so, dass keiner der Kölner auch nicht in der Lage gewesen wäre, einzugreifen, also wirklich so sträflich frei und du wirst dann bestraft. Es tut halt dann wirklich am Ende des Tages extrem weh für die Kölner, weil es ein Stück weit eben auch der Anschluss zu den Unionern nach oben hin gewesen wäre, beziehungsweise da wärst du noch mehr in Schlagdistanz gewesen. Von daher sehr, sehr ärgerlich. Ja.
Ja. Und was machen wir jetzt? Jetzt sind wir durch für heute schon. Gewinner des Spieltages?
Bayer Leverkusen.
Kurz und knapp. Und bei dir, Fabi?
Puh, 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 puh. Ja klar, irgendwie auch Leverkusen. Noch viel mehr, glaube ich, Xabi Alonso tatsächlich. Weil er, glaube ich, im Moment gerade ein Stück weit an seinem Meisterstück arbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Man das Gefühl hat, dass er auch taktisch ja, allen anderen erhaben ist. Also das ist schon extrem beeindruckend, was er dann auch noch aus den Jungs rausholt. Alle Entscheidungen, die er trifft, gehen auf. Respekt.
Ja, da kann ich mich euch beiden ja eigentlich nur anschließen. Mit einer kleinen Ausnahme würde ich gerne Thomas Müller noch mit reinnehmen. Endlich mal wieder ein Interview, ist er dafür bekannt, aber in der Bundesliga ist es ja mittlerweile in der Regel so, dass kaum noch so ehrliche, offene Interviews zustande kommen. Alles klipp und klar auf den Tisch gehauen, den einen oder anderen ehemaligen Fußballspieler der Bayern mit Oliver Kahn zitiert. Ja, dicken Hals gehabt, alles rausgehauen. So muss das nach dem Spiel auch mal sein und davon wünsche ich mir eigentlich auch mal wieder mehr in der Bundesliga.
Was sagen wir denn eigentlich zu dem Sensationstransfer der Frauenbundesliga? Scheint ja
Ja.
die einzigen
Ja.
Transfers, die der FC Bayern noch wirklich abnötigen kann, bei einem Frauenteam über die Bühne zu gehen.
Ja,
Tobi
ich
weiß
glaube,
wahrscheinlich noch gar nicht, worüber wir sprechen.
Tobi weiß von nichts, aber ich
Ich
glaube,
höre mal zu, ich höre mal zu.
ich glaube, Lena Oberdorf ist ein Sensationstransfer für Bayern München. Ja, ist vielleicht einer der besten deutschen Nationalspielerinnen, muss man ja wirklich sagen, aktuell. Für Bayern natürlich ein super Transfer.
Ist das
Glaube
der
ich
Ersatz
auch.
für Lina Magul oder die gewechselt ist?
Gut möglich. Ich glaube tatsächlich, wenn der Wechsel über die Bühne gehen sollte, ich glaube, hier im Sommer wurden ja auch schon ein paar Transfers. Also scheint wohl so, als würde man da leicht versuchen anzugreifen, mal auch unter die ersten vier in der Champions League zu kommen. Von daher tatsächlich, was mich auch wundert, wir haben heute noch gar nicht über den Super Bowl gesprochen. Sören ist raus, Tobi.
Doch, wir haben schon über Taylor Swift gesprochen. Ganz, da warst du noch nicht im Call.
Ah,
Und
unglaubliches
hat mir.
Finale heute Nacht.
Ja.
Sensationell. Für den neutralen Zuschauer war alles drin. Jedes Mal, wenn man dachte, so, das Spiel ist so gut wie entschieden, ist es nochmal gekippt bis zum Ende hin. Unglaublich spannend. Also es hat echt richtig Spaß gemacht.
Wobei es ja nach der ersten Halbzeit nicht so wirklich aussah, ne?
Nee, aber
Hatte ich jetzt zumindest
dann, ja,
danach.
und dann ging es ja hin und her, hin und her. Also von daher,
Okay.
ich war total beeindruckt auf jeden Fall.
Also
Und
hast du mit den
ja, wie
Chiefs
auch.
mitgefiebert?
Nee, ich war da relativ neutral. Am Ende musste man natürlich sagen, ist man dann auch Sportler und Mahomes ist dann ja auch so einer, den man es dann auch irgendwo wünscht, aber beides nicht meine Teams, nicht mal ansatzweise. Von daher konnte ich es ziemlich gut angucken. Und wie ihr auch sagt, für meinen Geschmack ein bisschen zu oft Taylor Swift im Bild, als wären nicht irgendwelche anderen Stars und Sternchen im Stadion gewesen, die man auch hätte mal zeigen können, aber es war eigentlich immer Taylor Swift.
LeBron war auch da, ne?
LeBron,
Fernseher.
also wie könnten wir jetzt
Das
ewig
Who is Who,
aufzählen.
ne? Ja.
Von uns war
Ja.
keiner da.
Von uns war keiner da, richtig. Nur vor den TV-Geräten. Naja. Gut,
Na gut.
dann gehe ich jetzt
Viel
auf
Erfolg heute
Polarlichterjagd.
beim Jagen.
Ja, danke schön, danke schön. Euch wünsche ich ja noch eine schöne Restwoche, Jungs. Was
Und
steht
eine
an,
schöne
Sören?
Champions League Woche. Ich bin morgen
Stimmt.
unterwegs. Ab 4 Uhr morgens bin ich im Auto. Freunde der
Boah.
Sonne.
Kommst nach Finnland?
Nicht ganz. Es geht in den Westen der Republik.
Okay, das
Der ist
heißt,
auch groß, Tobi.
der
Also
wilde Westen.
Deutschland ist auch ganz, ganz groß, das Land. Da kann man auch mal 3 Stunden fahren. Oder 4 Stunden und das immer noch im Westen.
Ist ja überschaubar. Ist ja überschaubar. Gut, gut. Alles
Alles
klar.
klar. Eine schöne
Dann
internationale Woche. Ciao, Jungs.
tschüss.
Macht es gut. Ciao, ciao.